Sparen ist ja auch nicht mehr, was es mal war. Das Geld einfach auf dem Konto liegen lassen ist nicht so eine gute Idee. Man zahlt Gebühren und mitunter auch Negativzinsen. Besser wäre natürlich in Wertschriften investieren. Das ist aber schon ein bisschen scary.
Leute haben Angst, dass sie ihr Geld könnten verlieren und dass es eh nur ein Casino ist und ein reines Glücksspiel und investieren darum nicht. Und ich glaube, auch die Angst hat auch da mit dem Wissen zu tun.
Ich habe ganz lange den Glaubenssatz gehabt, dass Investieren nur etwas für Reiche ist. Und das stimmt aber überhaupt nicht.
Neue Fintech-Unternehmen sollen das Investieren auch mit kleinen Beträgen leichter machen.
Der Grundgedanke ist so, dass wir uns überlegt haben, wenn man eben diesen ersten Schritt machen möchte in die Welt des Anlegens, dann muss er einfach so passieren, damit man eben keine großen Hürden hat.
Wie das geht, hört ihr in dieser Folge.
Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner
und Jenny Riga.
Ja, wir haben es schon gehört und wissen es auch aus unserer Folge über die Negativzinsen in der dritten Staffel. Dein Geld arbeitet am besten für dich, wenn du es eben nicht auf dem Sparkonto parkierst, sondern anleihst. Jenny, was machst du eigentlich mit deinem Geld?
Oh, ich muss schon zugeben, ich bin ein ziemlicher Investitionsmuffel. Ich denke schon immer mal wieder drüber nach, man sollte ja eigentlich irgendwas machen und so, aber dann habe ich auch immer das Gefühl, vielleicht brauche ich das Geld ja, weil ich mir irgendwas kaufen will oder so. Wie sieht es bei dir aus?
Hey, im Fall ganz ähnlich. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen ein Investitionsmuffel. Bei mir liegt es aber, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach auch nicht so Bescheid weiss. Also ich habe mich jetzt noch nie so wirklich mit dieser Materie auseinandergesetzt.
Ja, das Problem habe ich auch.
Und dann ist es halt auch schwierig, weil man das Gefühl hat, das ist so ein riesen Feld, oder? Ja, also es liegt wahrscheinlich eher ein bisschen an dem.
Mhm. Naja, und so wie uns geht es vielen Menschen in der Schweiz. Die meisten legen ihr Geld auf einem Sparkonto oder Privatkonto ab, haben vielleicht noch eine Pensionskasse und dritte Säule, aber am Aktienmarkt investiert sind viel weniger.
In dieser Folge finden wir heraus, warum so viele Schweizerinnen und Schweizer Berührungsängste haben, wenn es ums Investieren geht und was man mit kleinen Beträgen alles anfangen kann.
Wir hören auch, wie neue Startups die Finanzszene aufmischen. Doch zuerst lernen wir jemanden kennen, die lange auch ein Finanzmuggel war wie wir und nicht nur zur erfolgreichen Sparfixin wurde, sondern auch andere an das Thema heranführt.
Ich habe relativ lange nicht investiert, habe dann irgendwie so Ende 20 so ein bisschen erste Schritte gemacht und habe dann immer mehr gemerkt, je mehr ich in der Materie drin war, wie wichtig das eigentlich wäre, dass Frauen sich mit dem Thema beschäftigen.
Das ist Angela Mügend und seit 2020 betreibt sie die Plattform missfinance.ch. In ihrem Blog und mittlerweile auch einem Podcast verfolgt sie die Mission, Frauen Finanzthemen näher zu bringen.
Und wieso gerade Frauen?
Weil wir doch mehr Teilzeitarbeit haben, ungerade Lebensläufe, mehr Lohnausfälle, weniger zahlte Jobs. Also es kommen so ein paar Sachen zusammen. Und bin dann zurück aufs Land gezögelt und habe gemerkt, so in meinem Umkreis machen sich ganz viele Frauen finanziell abhängig, wenn sie Mütter werden. Und habe dann irgendwie so, schon so ein bisschen in meinem Umfeld davon über das reden, aber habe gemerkt, ich stosse so auf taube Ohren. Und dann ist Corona gekommen und ich habe ganz viel Zeit gehabt. Ich habe die Notizen aus meinen Anfängen und habe immer noch gefunden, eigentlich wäre es so wichtig. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt alle wirklich nerven mit dem Thema, mache ich jetzt einen Blog daraus.
Wir wissen ja schon aus der Pensionsfolge, aus der letzten Staffel, dass gerade Frauen besonders gefördert sind, was auch Altersarmut angeht zum Beispiel.
Und auch was das Investieren angeht, gibt es da eine Lücke zwischen den Geschlechtern. Frauen sind an der Börse viel weniger stark vertreten als Männer.
Angela Mügind hat erwähnt, dass sie selber relativ lang nicht investiert hat. Und jetzt schreibt sie einen Blog über Finanzen. Da hat es doch wahrscheinlich schon noch ein paar Zwischenschritte gegeben, oder Jenny? Wie ist sie dann an diesen Punkt gekommen?
Ich habe eigentlich so ein bisschen alle klassischen Schweizer Schritte durchlaufen. Ich habe gelernt sparen, ich habe gut sparen.
Ja, sie hatte eine Anlagelösung von einer Bank, wie viele Menschen in der Schweiz. Bei genauerem Hinschauen hat sie dann aber gemerkt,
es hat sich nicht schön aufsummiert. Also ich habe wirklich einfach den Betrag reduziert und habe gedacht, das geht jetzt aber mit 65 oder 64 nicht viel Geld, aber komisch. Und dann habe ich es weggelegt und habe dann, aber irgendwie, es hat mir irgendwie wieder keine Ruhe gelassen. Habe ich es dann mal durchgerechnet und gemerkt, ich lege da eigentlich drauf. Und das war so der Anstoss gewesen, und ich gemerkt, hey, ich kann eigentlich nicht einfach mich auf irgendjemand anders verlassen oder darauf verlassen, dass das schon gut kommt, sondern das ist meine Verantwortung. Und das war aber so der Anstoss gewesen, und ich gesagt habe, hey, ich muss mich jetzt informieren, das ist meine eigene Aufgabe. Und ich habe sehr viele Podcasts gehört, YouTube-Videos geschaut. Ich habe eigentlich erst spät angefangen, wirklich so Finanzbücher zu lesen. Ich finde das auch heute noch nicht so der knackigste Punkt.
Also ich finde es ja wirklich mega beeindruckend, dass sie sich so dahinter geklemmt hat, oder?
Ja, absolut, finde ich auch. Angela sagt, sie sei noch lange keine Expertin, aber ihr Blog kommt gut an und ist für Nutzerinnen sicher auch ein Anstoß, zumindest mal über Finanzen nachzudenken.
Gut, wenn ich mir jetzt überlege, in meiner Freizeit Finanzpodcasts zu hören und Bücher zu lesen, also irgendwie kann ich mir da schon ein bisschen spannendere Hobbys vorstellen. Aber warum ist das denn eigentlich so? Warum haben so wenig Leute Lust, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
Ja, spannende Frage. Ich merke das auch an mir, dass ich wirklich so eine richtige Sperre habe. Ich glaube, einerseits ist es halt irgendwie auch einfach so eine Arbeit, die man machen müsste und sich einlesen und so weiter. Und das ist ein bisschen mühsam. Es ist aber auch nicht wahnsinnig dringend, weil es ja eigentlich um die relativ ferne Zukunft geht.
Ja gut, eben, wenn es um Investitionen geht, die sich dann erst in 3, 5 oder sogar 10 Jahren auszahlen, dann kann ich damit ja auch noch bis morgen warten.
Ja, genau. Ich habe darüber auch mit Andreas Dietrich gesprochen, Professor für Banking am Institut für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern. Und dort läuft aktuell eine Studie zur Frage, warum Menschen anlegen oder eben nicht. Und als erstes schauen wir am besten mal, wer diese Leute sind, die es tun.
Unsere Studie zeigt, dass im Moment rund 42% der Personen oder auf Haushaltsebene 50% der Haushalte in Wertschriften investiert ist. Und es gibt aber ein klares Profil dort. Es sind mehr Männer, es sind besser gebildete Menschen. Dementsprechend Personen mit mehr Einkommen und Vermögen. In der Deutschschweiz wird mehr investiert als im Tessin oder der Westschweiz. Und eben insgesamt gibt es relativ ein klares Profil eigentlich eben von diesen eben männlichen, mittelalterlich oder älteren, städtischen mehr Personen mit besseren Bildung in der Deutschschweiz.
Mehr Einkommen und Vermögen, das klingt logisch. Um Geld zu investieren, muss man ja auch zuerst Geld haben.
Genau. Es ist aber auch ein bisschen subjektiv, was du selber als genug Geld ansiehst. Aber man sieht das schon auch an der Vermögensverteilung unter Anlegerinnen und Anlegern. Eine Studie der Plattform Moneyland zeigt, wenn man jetzt zum Beispiel drauf schaut, wer in Schweizer Aktien investiert, dann sind das 12% der Menschen, die ein Vermögen von maximal 20.000 Franken besitzen. Bei Millionären sind es aber fast 80%. Andreas Dietrich sagt, Einkommen und Bildungsgrad korrelieren bis zu einem gewissen Punkt, aber es gibt einen ausgeprägten Gender Gap. Frauen investieren generell weniger und das hat nicht wirklich was damit zu tun, welche Ausbildung sie haben.
Also nochmal ein Argument für die Miss Finance, ihre Plattform quasi.
Auf jeden Fall. Laut Andreas Dietrich sind Frauen an Finanzmärkten generell nicht so risikofreudig und es interessieren sich auch weniger Frauen für das Thema als Männer, was vielleicht gesellschaftliche Gründe haben könnte. Es gibt aber auch Studien aus den USA, die suggerieren, dass dabei einfach das im Schnitt niedrigere Einkommen von Frauen eine Rolle spielt oder auch, dass Finanzberater Frauen vielleicht einfach anders behandeln, weil sie davon ausgehen, dass Frauen weniger risikoaffin sind und auch keine großen Summen zur Verfügung haben. Generell kann man aber sagen, dass Einkommen und Vermögen spielt eine Rolle und das Wissen, wie Finanzmärkte funktionieren.
Also Leute haben Angst, dass sie ihr Geld könnten verlieren und dass es eh nur ein Casino ist und ein reines Glücksspiel und investieren darum nicht. Und ich glaube auch die Angst hat auch da mit dem Wissen zu tun.
Gut, dann fangen wir doch einmal an, wie wir die Angst und vielleicht auch das mangelnde Wissen überwinden können. Fangen wir an mit den Basics. Wie funktioniert eigentlich der Aktienmarkt?
Ja, so ein Börsen ist eigentlich wie so ein Markt, oder, wo es eine Nachfrage und ein Angebot gibt. Man kann auch jetzt so auf einen Gemüsemarkt machen. Es gibt, wenn man Samstagmorgen jetzt auf den Markt geht, dann sind nur 2 Brokkoli dort und alle Leute wollen den Brokkoli, dann wird der Brokkoli teurer. Und wenn es ganz einen Haufen Brokkoli hat und man merkt, das ist ein bisschen schwieriger und den Brokkoli findet man vielleicht auch nicht mehr so gut, dann geht der Preis runter. Und insofern ist auch an der Börse gibt's ganz viele verschiedene Einflussfaktoren, wie gut das Unternehmen ist, wie gut die Aussichten sind, dass generell sich die Konjunktur gut entwickelt. Und abhängig davon gibt es einen Preis für eine Aktie oder für ein Unternehmen, wo man dann sich beteiligen kann als entsprechendes Unternehmen.
Gut, ich glaube, Aktien, von dem haben wir alle schon mal irgendwie etwas gehört oder sind wir alle schon mal irgendwie in Berührung gekommen. Aber dann gibt es ja doch auch noch andere Möglichkeiten, sein Geld anzulegen.
Genau, bei Aktien ist es ja so, du kaufst sozusagen einen Anteil des Unternehmens und hast auch Mitspracherecht. Gerade für Einsteiger ist es jetzt aber nicht so eine gute Idee, einzelne Aktien zu kaufen, weil einfach das Risiko recht hoch ist. Alternativen sind zum Beispiel Fonds, also so Pakete, wo eigentlich mehrere Aktien drin sind.
Vor allem auch für Einsteiger eignen sich vor allem Fonds. Da unterscheiden wir eigentlich so zwischen aktiven und passiven Anlagestrategien, oder mit so sogenannten aktiven Fonds oder Anlagestrategien, wo man versuchen, den Markt zu schlagen, also eine höhere Rendite machen, mehr Gewinn machen als irgendwie auf den Index, wo man einfach einen Durchschnitt nimmt von irgendwie den 25 grössten Unternehmen.
Aktive Fonds werden zusammengestellt von Banken oder von Asset Managern, was den Vorteil hat, dass man unter Umständen mehr Rendite bekommt. Es kostet aber in der Regel auch mehr, weil diese Asset Manager natürlich auch bezahlt werden wollen.
Investiert so in Index und bildet die eigentlich nach. Also man kann den Markt nicht schlagen, man hat aber auch die gleiche Rendite wie ein Index und ist relativ breit aufgestellt. Also man ist nicht abhängig davon, wie Nestle sich entwickelt oder Roche, sondern es ist ein Schnitt zum Beispiel von Schweizer Aktien oder von amerikanischen Aktien, wo man sich kann beteiligen kann.
Und passive Anlageinstrumente sind Indexfonds oder ETFs. Das steht für Exchange Traded Funds. Und beide haben das Ziel, einen bestimmten Börsenindex möglichst genau abzubilden. Also ein Beispiel für einen ETF ist der MSCI World, der die Kursentwicklung von rund 1600 Aktien abbildet. Und solche ETFs und auch Indexfonds gelten als rechtssicher.
Sicherheit ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja schon gehört, dass viele Menschen nicht investieren, weil sie eben Angst haben vor Verlust. Wenn man zum Beispiel eine Anlagelösung für eine dritte Säule hat, muss man ja auswählen, wie viel Risiko man möchte. Und irgendwie weiss ich dann da nicht so recht, welches Risiko dann das Richtige ist für mich.
Ja, genau, darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Also so wenig, mittel oder viel Risiko, das kommt mir einfach relativ abstrakt vor. Und natürlich gibt es da in der Finanzindustrie alle möglichen Kenngrößen und Berechnungsmöglichkeiten, die ich jetzt aber als Laie vielleicht nicht unbedingt verstehe. Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern meint, klein anfangen und schauen, wie man sich damit fühlt.
Wenn jetzt Sie 100 Franken investiert haben und morgen haben Sie 95 Franken, können Sie noch schlafen? Finden Sie es schlimm? Wie geht es Ihnen? Also in dem Bereich, dass man wirklich versucht, auf dieser, sagen wir, spielerischen, einfachen Ebene versucht, bei den Leuten herauszufinden, wie viel Toleranz sie eigentlich haben, wenn sie einmal einen Tag sozusagen an der Börse, das ist also ein Buchwert, oder, sie Geld verlieren.
Banken und auch andere Finanzanbieter sind auch verpflichtet, eine Risikoeinschätzung für Kundinnen und Kunden zu machen. Also man muss das nicht komplett allein entscheiden.
Und trotzdem, nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, hätte ich schon immer noch ein bisschen Skrupel, mir einfach ein paar Aktien zu kaufen und dann drauf los zu spekulieren.
Ja, geht mir auch so. Aber ich glaube, es hilft vielleicht auch, sich bewusst zu sein, dass es so bestimmte kognitive Verzerrungen gibt, die dazu führen, dass man an der Börse Fehler macht. Und dann kann man sie hoffentlich vermeiden. Das gehört in den Forschungsbereich Verhaltensökonomie. Das ist eigentlich ganz spannend. Einer der Gründerväter dieser Disziplin ist Daniel Kahneman, der dafür 2002 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und nachlesen kann man das alles in seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken, das übrigens sehr spannend ist. Also auch, wenn man sich nicht so sehr für Wirtschaft interessiert. Andreas Dietrich nennt ein paar Beispiele für solche kognitiven Verzerrungen.
Ein erster Punkt ist eine Kontrollillusion, ist so ein Punkt, oder? Es gibt viele Anleger, die glauben, dass sie die Entwicklung der Anlagen wie kontrollieren können, dass sie gerade beeinflussen können. Also die eigene Erfolgswahrscheinlichkeit wird dann wie gesagt, als überdurchschnittlich hoch eingeschätzt. Und de facto ist es aber wirklich eine Illusion.
Generell können Gefühle an der Börse recht gefährlich sein.
Dann ist auch so ein Bauchgefühl, habe ich auch immer wieder so gehört, dass die Leute das Gefühl haben, ja, ich habe ein gutes Bauchgefühl dort, dann läuten immer mir alle Alarmglocken, weil man kann eigentlich kein Bauchgefühl haben für eine Aktie, oder? Man kann das versuchen, mit verschiedenen harten Kriterien zu machen, aber ein Bauchgefühl für eine Aktie, das sehe ich jetzt weniger.
Ein wichtiger Faktor ist auch, dass die meisten Menschen mehr Angst vor Verlust haben, als dass sie Freude an Gewinnen haben. Das kann man in einem ziemlich simplen Experiment testen, das kann man mit seinen Studierenden auch gemacht hat. Sagen wir, ich werfe jetzt eine Münze. Und wenn Zahl kommt, dann musst du mir 10 Franken geben. Wenn Kopf kommt, gewinnst du. Wie viel müsstest du da gewinnen, damit du dich auf das Spiel einlässt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, erster Gedanke ist mindestens auch 10 Franken, damit es fair ist für uns. Aber natürlich wäre es auch noch cool, wenn es irgendwie 15 oder 20 wäre.
Also im Experiment sagen die Probandinnen meist, sie müssten mindestens 20 Franken gewinnen. Okay. Die Gewinnchance liegt bei 50%. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass so ein Verlust psychologisch doppelt so schwer wiegt wie ein Gewinn. Und an der Börse kann das zu schlechten Entscheidungen führen.
Und das bedeutet auch, dass man zum Teil einerseits, wenn der Markt vielleicht eine Korrektur gemacht hat, geht man noch nicht rein, weil man Angst hat, dass man das nochmal weiter runterfallen und verpasst du das möglicherweise auch einen guten Moment. Und erstens, wenn es eine Zeit lang aufgegangen ist, haben wir das Gefühl, jetzt muss ich einsteigen. Und wenn es dann aber wieder einen Zeitpunkt gibt, wo man sagen muss, ah, jetzt ist eigentlich die Aktie überbewertet, jetzt müssen wir das verkaufen, in dem Moment auch nicht den Mut hat, zu verkaufen, weil man Angst hat, dass weiter aber Wert könnte zulegen, dass man etwas verpassen könnte.
Und kognitive Verzerrungen können schon sehr weitreichende Folgen haben, also auch quasi bezogen auf den kompletten Markt, oder? Es gibt nämlich so einen gewissen Herdentrieb und ein Bilderbuchbeispiel dafür ist die Dotcom-Blase der 2000er Jahre.
Also dort, wo die amerikanischen Technologieunternehmen aufgekommen sind.
Genau, damals hatten sich ja gerade das Internet und die Mobiltelefone so etabliert und es gab viele junge Technologiekonzerne, die an die Börse gegangen sind und viele auch unerfahrene Anleger sind dann an die Börse gegangen, die das vorher noch nie gemacht hatten und die dachten alle, das sind jetzt die Zukunftsunternehmen. Und irgendwie hat man sich da kollektiv einfach so ein bisschen reingesteigert und viele haben vielleicht auf die falschen Pferde gesetzt. Natürlich wissen wir heute, dass einige dieser damals neuen Technologiekonzerne heute zu den größten der Welt gehören, aber eben nicht alle. Also viele haben auch an Bedeutung verloren, wie zum Beispiel Nokia. Und im März 2000 ist die Blase dann geplatzt. Also viele dieser Unternehmen mussten einfach Insolvenz anmelden. Die Kurse begannen zu sinken, alle haben angefangen zu verkaufen und der Markt brach einfach zusammen. Und vor allem die unerfahrenen Kleinanleger haben dabei viel verloren.
Also wir merken, es braucht definitiv Expertise. Die findet man aber allerdings nicht nur bei Banken. Wir haben ja schon am Anfang jetzt von dieser Folge angetönt, dass neue Startups eine Alternative sein könnten.
Genau, laut Andreas Dietrich gehen die meisten Kundinnen und Kunden immer noch zur Bank, wenn sie anlegen wollen. Mittlerweile gibt es aber immer mehr sogenannte Fintech-Anbieter, die stark technologiegetrieben sind und digitale Anlagelösungen anbieten. Ein Beispiel für solche Fintech-Anbieter sind Robo-Advisor, also Finanzdienstleister, die auf der Basis von Algorithmen automatische Empfehlungen zur Vermögensanlage abgeben. Ein Fintech-Startup habe ich in St. Gallen besucht und war erstmal mit einem der Gründer einkaufen.
Snack Heidelbeeren.
Ja, der Mann mit den Snack Heidelbeeren heißt Jan-Philipp Schade und das Unternehmen heißt Kaspar und.
Wieder 60 Rappen Wechselgeld gespart.
Okay, das sah jetzt eigentlich aus wie ein normaler Bezahlvorgang, aber ist noch was passiert im Hintergrund?
Ja, natürlich. Also eigentlich ist es ein ganz normaler Bezahlvorgang, das stimmt. Ich habe einfach meine Kaspar-und-Karte genommen und was bezahlt. Aber das ist natürlich der Witz. Ich habe auch automatisch auf den nächsten Franken aufgerundet. Und die Differenz, jetzt in dem Fall die 60 Rappen, werden jetzt automatisch für mich und meine Ziele investiert.
Später im Büro habe ich mich dann mit Jan-Philipp Schade und Lukas Plachel zusammengesetzt. Das ist ein weiterer der vier Firmengründer. Beide haben in St. Gallen studiert und vorher in der Finanzindustrie gearbeitet, wo sie Anlagestrategien entwickelt haben.
Ich habe selber aber eigentlich immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich nicht wirklich investiert habe privat. Also ich bin auch von uns vier Gründern so ein bisschen der Anlagemuffel eigentlich gewesen. Und da war mitunter auch am Anfang immer so ein bisschen eine Diskussion gewesen, warum, Lukas, leihst du eigentlich nicht an? Und am Anfang immer so gedacht, ja, vielleicht ist ja das Problem, warum die Leute nicht anlegen, dass man irgendwie nicht die richtige Lösung hat, nicht die perfekte Lösung, nicht genau da, was man sucht und so. Und aber wo wir uns dann so ein bisschen mehr beschäftigt haben, haben wir mitgemerkt, ich glaube, es sind andere Sachen. Es ist so ein bisschen die Faulheit der Leute, irgendwie, sich um die Sachen zu kümmern. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Hürden. Und das ist dann auch so ein bisschen der Stück weit der Ausgangspunkt von den Überlegungen, die wir uns dann gemacht haben bei Kaspar und. Und auch ein bisschen die Basis eigentlich vom Produkt, das wir heute anbieten, um den Leuten eigentlich helfen, irgendwie genau das Problem, das ich auch hatte, ein bisschen zu überwinden.
Es ist irgendwie noch beruhigend zu hören, dass auch der Finanzprofi mal ein Anlagemuffel war. Wie will dann die Firma Kaspar und dabei helfen, das zu überwinden?
Der Grundgedanke ist so, dass wir uns überlegt haben, wenn man eben diesen ersten Schritt machen möchte in die Welt des Anlegens, dann muss er einfach so passieren, damit man eben keine großen Hürden hat. Und der Trick dafür ist ganz einfach. Unsere Kunden erhalten von uns ein Konto, ein ganz normales Bankkonto und eine zugehörige Zahlungskarte, das ist eine Prepaid Mastercard. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Kaffee zahle für 5,20 Franken, ich einfach eben nur den Kaffee zahle, sondern es gibt einen Spezialtrick, nämlich Kaspar und rundet automatisch auf den nächsten Franken auf, jetzt in dem Fall auf 6, und die Differenz, die 80 Rappen, werden automatisch investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Indexfonds und ETFs und so bekommt jeder mit nur einer Zahlung sein erstes Anlageportfolio.
Ja gut, mit 80 Rappen kommt man jetzt aber schon nicht ganz so weit, oder?
Klar, aber es ist immerhin ein Anfang und mit der Zeit kommt ein bisschen was zusammen und es tut auch einfach erstmal nicht weh, oder? Und eigentlich ist das Aufrunden auch nur der erste Schritt. Du kannst auch zusätzliche Anlage- und Sparpläne eröffnen und da zum Beispiel also flexibel einzahlen, um diese Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt in 5 Jahren ein Auto oder in 10 Jahren ein Haus kaufen möchtest. Und das Ganze läuft über eine App, ist also schon recht bequem und du kannst da einsehen, wie viel Wechselgeld du schon gespart hast, in was genau investiert wurde und auch wie sich das angelegte Geld entwickelt.
Das heißt also, du als Kundin siehst wirklich Schritt für Schritt, wie sich so ein Portfolio aufbaut, was da drin steckt und wie die Sachen funktionieren.
Außerdem kann man auch noch was lernen. Kaspar Und bietet nämlich Videokurse und Webinare an, die erklären, wie Anlegen funktioniert.
Damit die Leute auch wirklich ein Verständnis dafür bekommen, dass es keine Hexerei ist, sondern etwas, was eigentlich gar nicht so dramatisch ist am Ende vom Tag. Und so eben auch das Vertrauen aufbauen und ein bisschen vielleicht auch die Versäumnisse aus der Schulzeit, weil leider wird es ja nicht beigebracht, wie Investieren funktioniert, so aufholen können.
Und was sind dann die Vor- bzw. Nachteile von solchen Fintech-Produkten, zum Beispiel eben im Vergleich mit dem klassischen Weg über eine Bank?
Das habe ich Andreas Dietrich auch gefragt und der sagt, kommt drauf an.
Die meisten von diesen Robo-Advisor, also bei der digitalen Anlagelösung im Fintech-Bereich, sind passive Produkte. Und passive Produkte haben so gut abgeschnitten, wie der Index abgeschnitten hat. Also wenn der Index hochgegangen ist, sind die Produkte auch aufgegangen und wenn der Index runtergegangen ist, sind die auch runtergegangen. Und insofern Banken bieten so Produkte auch an und haben logischerweise die gleiche Performance dann wie die entsprechenden Fintech, oder? Das ist noch schwierig zum Vergleich. Und was man auch muss sagen ist, unter den Startups, der Fintech, da gibt es nicht einfach eine Lösung und alle sehen genau gleich aus, sondern da gibt es ein recht breites Feld an unterschiedlichen Lösungen.
Also auch da kommen wir wohl leider nicht drum rum, uns zu informieren und zu schauen, welche Lösung am besten passt. Reizvoll an diesen Apps finde ich aber, dass man sich da am Anfang auch mit eher kleinen Beträgen einfach ein bisschen herantasten kann und dabei vielleicht auch besser verstehen lernt, wie das Ganze funktioniert. Und dazu kommt noch, dass man eben so die Gatekeeper bei den Banken auch ein bisschen umgehen kann, wie Lukas Plachel hier erzählt.
Wenn man sich Geldfragen von jemandem im Finanzsektor beraten lässt, dann hat man immer grosse Interessenskonflikte. Oder es gibt dann irgendwie teilweise unabhängige Berater, aber die kosten dann auch sehr viel Geld. Also es ist immer, wenn man dann irgendwie eine Entscheidung treffen will, man zu jemandem gehen und dem quasi blind vertrauen, auf Gefahr hin, dass man auch ein Stück weit ausgenutzt wird, auch finanziell. Oder geht man zu einem Berater auf Honorarbasis, wie man das nennt, und zahlt dann aber vielleicht auch 200 Franken pro Stunde, oder?
Das ist, glaube ich, noch ein weiteres Problem, das dazu führt, dass zum Beispiel Millionäre so viel häufiger investieren als Menschen mit eher bescheidenem Vermögen. Millionäre bewegen sich viel eher in einem Umfeld, in dem investiert wird und es wird einfach viel alltäglicher.
Gut, sie können sich natürlich auch viel eher eine Beraterin für 200 Franken pro Stunde leisten, oder?
Genau. Und laut Jan-Philipp Schade ist das auch ein gesellschaftliches Problem.
Ja, erstmal ist es so, wenn Leute investieren, die viel Geld haben und nur Leute investieren, die viel Geld haben, dann werden die Reichen tendenziell immer reicher und die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Und das ist ja eigentlich auch das Obstruse. Ich meine, investieren und die Chance, sein Geld auch zu vermehren, ist eigentlich ein Grundrecht. Ich meine, keiner sagt, dass das nicht jeder machen dürfte, egal wen man fragt. De facto ist es aber so, dass es nur die Wohlhabenden können und damit die Schere auseinandergeht. Und das ist eigentlich eine extreme soziale Ungerechtigkeit, die ist grundsätzlich in unseren Augen, glaube ich, durchaus zu beheben gilt.
Wir schauen uns später nochmal im Detail an, was man als absolute Anfängerin für erste Schritte eben machen kann. Zuerst würde ich gerne aber noch wissen, was für eine Rendite kann ich dann erwarten, wenn ich eben zum Beispiel in ETFs investiere?
Man sagt, bei Aktien, historisch hat man irgendwo so um die 10% Rendite gehabt. Wenn ich sage historisch, dann reden wir über die letzten 100 Jahre oder so. Man muss aber fairerweise sagen, in den letzten paar Jahren sind die Renditen ein bisschen kleiner geworden und die meisten Forscher und auch Praktiker erwarten, dass sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr ganz so hoch werden sein, wie man da beispielsweise so zweiten Teil vom 20. Jahrhundert und so weiter gesehen. Also von dem her, heute rechnen wir eigentlich oft damit, dass man vielleicht mit Aktienanlagen langfristig so zwischen 5-7% pro Jahr verdient.
Dazu muss man aber auch sagen, dass das Durchschnittswerte über längere Zeiträume sind. Das heißt, dass man in einem Jahr vielleicht auch mal 50% Verlust machen kann, dafür aber im Jahr drauf wieder 100% Gewinn. Und deswegen ist es erstens wichtig, dass man nur Geld investiert, das man in dem Investitionszeitraum nicht braucht. Und zweitens, dass man bei negativen Entwicklungen an der Börse nicht überreagiert.
Gut, also mich hat das Ganze jetzt recht überzeugt, muss ich sagen. Ich würde gerne investieren. Ein bisschen einlesen muss ich mir aber wahrscheinlich ja gleich, oder?
Dafür hat Finanzbloggerin Angela Mügend ein paar hilfreiche Tipps.
Es braucht ein bisschen Zeit. Es ist aber auch so, dass es sich mega fest lohnt. Weil wenn du das jetzt clever machst, hast du einfach später mehr Geld und hast dann mehr Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Also wenn du anfängst und du machst das 10 Minuten im Tag und du fährst einfach ein bisschen dein Weltbild ändern, also lesest vielleicht einmal auch die Finanznews, lesest den Wirtschaftsteil von der Zeitung, hörst vielleicht mal einen Podcast, tust deinen Instagram-Feed ein bisschen neu sortieren, weil wir scrollen ja sowieso durch, dass dort vielleicht ein oder andere Kanal auch drauf ist, wo du etwas lernst.
Sie sagt also Baby Steps, auch bei den Informationen. Du musst dir also nicht gleich eine ganze Bibliothek durchlesen. So hat sie nämlich auch angefangen und dadurch, sagt sie, hat sich auch ihr Weltbild ein bisschen verändert.
Bei mir ist das wie so eine Offenbarung, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe jetzt, wie die Welt funktioniert. Ich verstehe jetzt, warum die reichen Leute reich sind und die anderen eben nicht. Und ich habe ganz lange den Glaubenssatz gehabt, dass Investieren nur etwas für Reiche ist. Und das stimmt eben überhaupt nicht.
Und das haben wir auch schon gehört, wirklich nur Geld investieren, wo ich für ein Zeitchen nicht dringend brauche.
Du kannst heute mit ganz kleinen Beträgen anfangen. Ich sage schon tendenziell, wenn du eine Börse möchtest, musst du einen langen Horizont haben. Aber wenn du jetzt 2 Jahre das Geld brauchst, dann ist es nicht das richtige Geld. Es muss Geld sein, das du vielleicht für die, sagen wir, die nächsten 5 bis 10 Jahre, besser 15 Jahre, nicht brauchst. Dann ist die Zeit ein richtiger Hebel. Und den kannst du aber theoretisch auch bei 1 Franken anfangen.
Und Angela Mügen sagt sogar, investieren kann Spass machen.
Ja, und da kannst du wirklich etwas, wo ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass es irgendwann anfängt, Spass machen. Und ich vergleiche es immer ein bisschen mit einer Sprachlehre am Anfang. Wenn du eine neue Sprache lernst, hast du das Gefühl, ich kann nie einen korrekten Satz sagen. Mit irgendwie jedem Wort das Gefühl, es ist ein Knopf im Hirn und jetzt muss man das noch konjugieren und weiss nicht was. Und so ist es bei den Finanzen auch. Aber wenn man mal rauskommt, dann ist es eben wirklich cool und es macht Spass. Und das ist eine der häufigsten Rückmeldungen, die ich bekomme von Frauen, die schreiben, hey, ich habe endlich angefangen und jetzt macht es so Spass und ich möchte am liebsten über nichts anderes mehr reden.
Ja gut, das werden wir dann noch sehen, ob wir uns irgendwann nur noch über das Investieren unterhalten wollen. Aber ich finde schon, also der Weg zu diesem Aktienpaket ist nicht mehr ganz so düster und furchteinflößend, wie er vielleicht noch am Anfang von dieser Folge war, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Durchblick-Spezialfolge angekommen. Der Durchblick wurde initiiert von der Gebert-Rüff-Stiftung und diese Folge wurde unterstützt von unserem Sponsor Caspar und. Vielen Dank dafür.
Und wie immer, alle Quellen und nützlichen Links findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Tschüss für heute, sagen
Jenny
und Seraina.